Ja, ich möchte euch auch alle recht herzlich begrüßen an dem vierten Adventssonntag. Und ich freue mich, dass ich heute wieder mit euch in Gottes Wort schauen kann. Und ich möchte mit euch heute eine Aussage anschauen, wo Jesus erklärt, warum er auf diese Erde gekommen ist. Wir lesen Johannes 6, den Vers 38. Johannes 6, Vers 38. Da sagt Jesus: Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Zusammenhang von dem Text ist, dass Jesus am Tag vorher die Brotvermehrung gemacht hat und er ist dann über Nacht ja verschwunden. Die Leute haben ihn nicht mehr gefunden und am nächsten Tag haben sie ihn gesucht, ihn gefunden. Und dann kam es zu einer Unterhaltung zwischen der Volksmenge und Jesus und sie kamen darauf zu sprechen, ja, dass sie ein Zeichen von ihm wollen und haben gesagt: Ja, Mose hat uns ja Manna aus dem Himmel damals gegeben. Was für ein Zeichen machst du? Und Jesus sagt dann: Ja, das war nicht Mose, der euch dieses Manna gegeben hat, sondern das war mein Vater. Und er, der Vater, ist es auch, der das lebendige Brot schenkt. Und Jesus hat dann gesagt, dass er selbst dieses Brot ist, das uns Leben gibt. Und in dem Zusammenhang erklärt dann Jesus eben, dass er gekommen ist, nicht um seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen seines Vaters. Jesus hat als Mensch einen freien Willen gehabt. Er hätte tun können, was menschlich ist, was er wollte, aber er hat sich entschieden, den Willen des Vaters zu tun. Jesus hat alle Zeit, es gab praktisch keine Sekunde, wo Jesus nicht im Willen seines Vaters gelebt hat. Er erklärt in Johannes 8, Vers 29, dass er alle Zeit das ihm Wohlgefällige getan hat. Alles, was Jesus gesagt und geredet hat, gepredigt hat, hat er von seinem Vater empfangen. Und alle Werke, die Jesus getan hat, hat er von seinem Vater gehabt und hat der Vater in ihm und durch ihn gewirkt. Jesus hat sich also seinem Vater völlig hingegeben und er hat ihn über alles geliebt. Ich möchte mit euch jetzt drei Punkte durchgehen, was es für uns bedeutet, dass Jesus gekommen ist, nicht seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen seines Vaters. Bevor wir die nächsten zwei Verse noch anschauen, möchte ich mit euch in den Garten Gethsemane gehen. Im Garten Gethsemane hatte Jesus die größte Anfechtung, die jeden Mensch erleben konnte. Und es war auch die größte Anfechtung, die uns letztlich von ihm überliefert ist. Und der Gegenstand dieser Anfechtung war letztlich, ob er den Willen des Vaters tut oder nicht. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 38 und 39, da heißt es von Jesus: Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie ich schon gesagt habe, es gibt keine andere Stelle in der Bibel, habe ich nicht gefunden, wo Jesus in so einer ja, Todesnot war, wo er so betrübt war. Und die Frage ist, was war eigentlich da das Problem? Was ist eigentlich dieser Kelch, den Jesus trinken musste? Wir wissen, dass Jesus am nächsten Tag sterben musste. Der Kelch war also der Tod, den Jesus sterben musste. Aber was war das Besondere an diesem Tod? Was war das, was Jesus in solch eine Betrübnis gebracht hat. War es vielleicht, dass er wusste, dass ihn alle seine Jünger verlassen werden, dass ihn der Judas verraten wird? Und sicherlich können wir sagen, dass Jesus, dessen Herz und seine Gefühle und seine Liebe nicht abgestumpft ist, dass ihn das sehr verletzt hat. Aber er wusste, was im Menschen war und hat sich ihnen nicht anvertraut. Und ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum Jesus in solcher Anfechtung war. War es vielleicht einfach die Furcht vor den Soldaten, vor den Schmerzen der Geißelung, vor den Schmerzen, die er ja durch sein körperliches Leiden am Kreuz durchmachen musste? Wenn das wirklich stimmt, dann ist Jesus letztlich auch nur gestorben wie viele andere Menschen. Es gab viele andere Menschen, die auch einen so grausamen Tod gestorben sind, vielleicht sogar noch schlimmer. Und er wäre gestorben wie viele andere, obwohl wir natürlich sagen müssen, dass es einer der grausamsten Tode ist, die je ein Mensch gestorben ist. Aber das hätte ihn nicht zum Retter der Welt gemacht. Was war nun das Besondere am Tod Jesu? War es vielleicht der Teufel, der ihn im Garten Gethsemane ja so hart zusetzte? Und sicherlich war es eine Zeit, wo ein unheimlicher Kampf in der unsichtbaren Welt stattgefunden hat. Wenn wir ja dort einen Blick in die unsichtbare Welt geworfen hätten, oder auch als Jesus am Kreuz war, wo sich der Himmel verfinstert hat, hätten wir das nicht lange ausgehalten zu sehen, was dort alles stattgefunden hat. Aber glauben wir wirklich, dass Jesus der Herr der Herren ist, der König der Könige, Angst vor dem Teufel hatte? Nein, sondern was war das Eigentliche, vor dem Jesus so erzitterte? Das Eigentliche war, dass Jesus die Strafe, die über unserem Leben liegt wegen unserer Sünde, dass er sie dort tragen musste. Er musste den Kelch des Todes und des Leidens in diesem Gericht tragen. Er musste die gerechte Strafe, die über jeder Sünde, die je ein Mensch getan hatte und tut und tun wird, tragen. Uns ist es eigentlich sehr unangenehm, wenn ich ehrlich bin, über solche Dinge zu reden, über die Strafe Gottes, über den Zorn Gottes, über die Sünde. Und vielleicht denkt mancher hier, dass ich vielleicht in der falschen Zeit geboren bin, wenn ich über solche Dinge rede. Aber ich möchte uns ermutigen, mal drüber nachzudenken, weil wir reden oft so schnell davon, ja, der Jesus ist für uns gestorben und so weiter. Aber müssten wir da nicht eigentlich ja kurz innehalten und überlegen, was wir da eigentlich gerade sagen, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus wirklich für uns gestorben ist, dass er diese Strafe an unserer Stelle auf sich genommen hat. Und ich denke auch, dass wir nur erkennen, wie sehr uns Jesus liebt, wenn wir verstehen, was er dort am Kreuz für uns gemacht hat. Gott ist heilig, Gott ist gut und Gott ist die Liebe. Und er hasst das Böse, er hasst die Sünde, weil die Sünde böse ist und abscheulich ist. So wie wir es hassen würden, wenn wir eine Person, die wir lieben, wenn diese Person Drogen nimmt und die Drogen werden sie zerstören, so hassen wir es auch, so hasst Gott es auch, dass wir sündigen und das Böse tun. Unser Problem, das wir schon immer haben, das die Menschheit quält und knechtet, ist die Sünde und die Folge dadurch, dass wir dadurch Gottes ewiges Gericht erwarten. Wir müssen über diese Dinge reden, Denn so wie es auch nötig ist, wenn wir krank sind und zum Arzt gehen und er uns sagt, was wir für eine Krankheit haben, will er uns ja dadurch helfen. Er möchte ja die Ursache herausfinden, und um sie zu behandeln. Und so müssen wir auch über diese Sünde reden. Die Sünde ist also das Problem der Menschheit, die Sünde und die Folgen davon. Unsere Probleme sind letztlich nicht die Politik, die Inflation oder irgendwelche Krankheiten oder Klimaerwärmung, sondern die Ursache ist die Sünde. Lasst uns noch darüber nachdenken, wie grausam eigentlich die Sünde ist. Wenn wir uns vorstellen, dass Adam und Eva nur von einer Frucht gegessen haben, von der sie nicht essen durften. Die Folge davon war, dass das komplette Universum zerstört wurde und ein Fluch gekommen ist, gefallen ist, dass Tod, Krankheit, Leid, alle Not und Lüge in die Welt gekommen ist, und das war nur wegen dem Essen einer Frucht. Im Alten Testament lesen wir viel von relativ grausamen Geschichten, von irgendwelchen Kämpfen und Schlachten. Und viele sagen, dass der Gott im Alten Testament ein sehr grausamer Gott ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich Gott nicht ändert und dass Gott die Liebe ist. Und dass es nicht Gott ist, der grausam ist, sondern dass wir es sind, die grausam sind, weil wir es sind, die die Sünde tun. Zum Beispiel lesen wir von einem Mann, der mit seiner Frau in Gibea übernachtet hat. Und daraufhin haben die Leute von Gibea seine Frau vergewaltigt und umgebracht. Dann hat sich ganz Israel versammelt, um diese Leute zu töten, weil sie sollten das Böse aus Israel entfernen. Aber die Stadt und der Stamm Benjamin wollten diese Leute nicht herausgeben. Und so kam es zu einer großen Schlacht, wo über 100.000 Menschen gestorben sind. Die hat mehrere Tage lang gedauert. Und so mussten wegen dieser einen Sünde so viele Menschen sterben. Und die Frage an uns ist es auch, wie viele Stunden hat es uns schon gekostet, im Gebet gegen die Sünde zu kämpfen? Wenn ich im 4. Mose 15, ab Vers 32 eine Geschichte lese, wo ein Mann am Sabbat Holz gesammelt hat, und Gott hat dem Volk Israel damals genaue Vorschriften gegeben, was am Sabbat zu tun ist und was nicht. Er hat nur Holz gesammelt und er wurde gesteinigt, weil er das Gebot Gottes übertreten hat. Immer wenn ich die Geschichte lese, dann erschrecke ich, weil er hat nur Holz gesammelt. Wie schlimm muss eigentlich die Sünde sein, dass sie so eine große Strafe verdient? Und wie heilig ist Gott eigentlich, gegen den wir sündigen? Gott ist es sehr ernst mit der Sünde. Gott hasst das Böse. Aber wenn wir jetzt zurückkommen in den Garten Gethsemane, dann leuchtet uns ein Licht auf. Mitten in dieser Finsternis, in dieser Grausamkeit der Sünde, sehen wir Jesus, wie er sich entscheidet, nicht seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen seines Vaters. Und er hat sich entschieden, dass er die Strafe, die über unserem Leben liegt, dass er diese Grausamkeit der Sünde auf sich nimmt. Ihm war es nicht egal, wie es uns geht. Ihm war es nicht egal, dass wir in dieser Finsternis, in dieser Grausamkeit leben, sondern er hat uns geliebt und ist gekommen, um uns genau davon zu befreien. Er hat am Kreuz die Strafe für jede einzelne Sünde getragen. Wir lesen sogar im Jesaja 53, dass er alle Krankheiten getragen hat. Und ich habe mir mal überlegt, wie könnte man sich das eigentlich vorstellen, was das bedeutet hat für Jesus, dass er das alles getragen hat. Wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich habe dann mal in den Psalmen gelesen, im Psalm 69 zum Beispiel, da ist immer die Rede von großen Wassermassen. Stell dir also vor, du stehst einige 100 Meter vom Strand entfernt, vom Meer, und auf einmal türmt sich das ganze Wasser des Ozeans auf zu einer kilometerhohen Flutwelle. Und diese Flutwelle hat ein Ziel, dich zu vernichten, weil du der bist, der das Böse tut. Und als die Flutwelle auf dich zurollt und 2 Meter vor dir entfernt ist, tut sich plötzlich ein Loch vor dir im Boden auf und saugt das ganze Wasser des Ozeans in sich auf. Und dich trifft kein einziger Tropfen. Und genau das hat Jesus getan. Er hat am Kreuz diese Flut der Strafe auf sich genommen. Und dich trifft keine Strafe mehr, wenn du an ihn glaubst. Und es war nicht das Einzige, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, der uns Jahrtausende geknechtet hat und in Furcht gehabt hat. Und er wird den Tod selbst einmal in die Hölle werfen. Er hat am Kreuz durch seine Auferstehung den Teufel besiegt, ihm den Kopf zertreten und er wird ihn einmal in die Hölle werfen. Er ist auch gekommen, um aus uns neue Menschen zu machen. Er ist gekommen, um uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes zu befreien. In ihm ist unser alter Mensch gekreuzigt und er schafft in uns einen neuen Menschen, in dem wir zu Gottes Ehre und Herrlichkeit leben können. Und das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. An das, was wir denken, wenn wir denken, dass Jesus gekommen ist. Die einzige Frage, die sich uns stellt, ist, möchten wir diese Liebe, die uns Jesus hier zeigt, dass er all das für uns getan hat, annehmen? Ich möchte euch auch ermutigen, daran zu denken, immer wenn ihr Segen erlangt, immer wenn ihr gesegnet werdet, ist es nur möglich, weil Jesus für uns verflucht wurde. Immer wenn wir im Abendmahl den Kelch des Segens nehmen, ist es nur möglich, weil Jesus den Kelch des Zorns und des Fluches getrunken hat. Aller Segen und alle Gnade ist nur möglich, weil Jesus das für uns getan hat. Das war mein erster Punkt, dass Jesus gekommen ist, um für dich zu sterben. Mein zweiter Punkt steht in Vers 38, da erklärt uns Jesus nämlich direkt, was der Wille dessen ist, der ihn gesandt hat. Vers 39, Kapitel 6, Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Jesus ist also gekommen, um all die Menschen, die ihm der Vater gegeben hat, nicht mehr zu verlieren, sondern sie aufzuwecken am letzten Tag. Was bedeutet es, dass der Vater Jesus Menschen gegeben hat? Wenn wir ja in diesem Kapitel noch weiterlesen, Vers 44 sagt Jesus: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was wir hier lernen ist, dass kein Mensch zu Jesus kommen kann, kein Mensch letztlich an Jesus glauben kann und gerettet werden kann, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Es sei denn, dass der Vater diese Person Jesus übergibt. Es sei denn, dass der Vater ein übernatürliches Werk in dieser Person wirkt. Wir können uns das vielleicht vorstellen wie ein Blinder. Ein Blinder, den kann man viel erzählen von irgendwelchen Farben oder von Sonnenuntergängen, er wird es nie verstehen. Und so ist es auch der natürliche Mensch. Er kann das nicht verstehen, was Jesus getan hat, sondern Gott muss einem die Augen des Herzens öffnen. Er muss erst den Blinden sozusagen sehend machen, damit man überhaupt versteht, was bedeutet es eigentlich, ja, dass ich Sünder bin, dass ich von Gott getrennt bin, dass, ja, dass die Sünde böse ist und eine Strafe zur Folge hat. Und was bedeutet es eigentlich, dass Jesus am Kreuz getan hat, dass er gekommen ist, mich zu retten und dass ich an ihn glauben muss. Und genau darum, weil das der Vater machen kann, genau darum beten wir ja auch zu Gott, dass er Menschen rettet, dass er Menschen zu Jesus zieht, dass er unsere Freunde und Familienangehörigen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie zu ihm kommen, weil bei uns ist es oft unmöglich. Wir wissen gar nicht, was wir da eigentlich tun sollen, aber bei Gott ist es möglich, dass Menschen gerettet werden. Von Georg Müller heißt es, dass alle, für die er gebetet hat, die haben sich auch, also für die er wirklich täglich gebetet hat, die haben sich alle noch, haben sich alle für Jesus entschieden. Und wenn wir über uns nachdenken, dann müssen wir auch erkennen, letztlich, dass alles, wie wir zu Jesus gekommen sind, dass es allein eigentlich seine Gnade war, dass Gott alle das gewirkt hat. Er hat uns die richtigen Leute über den Weg geschickt, er hat uns verstehen lassen, was sein Wort bedeutet. Und auf einmal wurden uns die Augen geöffnet und wir konnten das erkennen und uns für Jesus entscheiden. Und diese Leute, die an Jesus glauben, von denen sagt Jesus, dass es sein Auftrag ist, niemanden zu verlieren. Ich denke, dass viele Christen mal in die Situation oder in die Anfechtung kommen, wo sie darüber nachdenken, Mensch, kann ich das ewige Leben eigentlich wieder verlieren? Und wenn man in so einer Situation ist, ist das wirklich eine sehr starke Anfechtung. Man ist sehr im Zweifel und man hat einfach keine Sicherheit mehr. Und ich selber habe das auch schon einige Male erlebt, wo ich wirklich Angst hatte, wieder verloren zu gehen. Und ich denke, dass diese Zeiten, die wünscht man sich nicht herbei, aber wir lernen da sehr viel und unser Glaube wird da sehr gestärkt und vor allem lernen wir den Jesus besser kennen. Ich möchte jetzt zu allen reden, die vielleicht in der Situation sind und dass ihr euch erinnert, falls ihr mal in die Situation kommt. Was sagt Jesus zu all denen, die in solchen Zweifel sind, die in solcher Angst sind? Er sagt, dass er gekommen ist, dass er nichts verliere von denen, die ihm der Vater gegeben hat. Und weil das Jesus so wichtig ist, was er hier sagt, hat er das noch ganz oft wiederholt. Wir lesen es zum Beispiel im Johannes Kapitel 10, die Verse 27 bis 29, da redet er von seinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also diese Verse sind eigentlich voll von einer Botschaft. Wir gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand kann uns aus der Hand Jesu rauben. Niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben. Der Vater ist größer als alles. Wenn wir allerdings in der Situation sind und im Zweifel sind, dann ist es uns immer irgendwie schwierig, das zu glauben und zu verstehen. Aber wenn wir jetzt mal ganz logisch nachdenken, theoretisch, was könnte uns eigentlich aus der Hand Jesu reißen? Können uns Menschen aus der Hand Jesu reißen? Menschen können höchstens unseren Leib töten, aber die Seele und den Geist können sie nicht töten. Kann uns der Teufel aus der Hand Jesu reißen? Kann er nicht. Er ist besiegt und Jesus wird es um seines eigenen Namens willen nicht zulassen, dass uns der Teufel aus seiner Hand reißt. Und außerdem heißt es ja, dass der Vater größer ist als alle. Und Jesus wird den Teufel vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Wir denken zum Beispiel auch an Petrus. Er wurde sogar vom Teufel versucht. Jesus sagt, dass er wie der Weizen gesichtet wurde und er hat sogar sich verflucht, weil er Jesus gekannt hatte und hat Jesus verleugnet. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat den Petrus nicht losgelassen. Er hat für seinen Glauben gebetet und er hat den Petrus nicht verloren. Er konnte wieder zurückkommen. Ist es vielleicht die Sünde, die uns von Gott trennen kann? Nein, Jesus hat für alle Sünde vollkommen bezahlt. Seine Erlösung ist vollkommen und reicht völlig aus und umfasst jede Sünde, die wir getan haben und tun werden. Wie ist es mit uns selbst? Können wir uns selbst aus der Hand Jesu reißen? Manche sagen das, dass wir uns selber aus der Hand Jesu reißen können. Ich glaube das nicht. Ich war mal in der Situation, wo ich eigentlich gar nichts mehr wusste. Ich habe gedacht, glaube ich eigentlich wirklich, habe ich eigentlich wirklich eine Entscheidung für Jesus getroffen? War die Entscheidung eigentlich, war die wirklich ernst genug oder habe ich das nur so gesagt? Und wer sagt mir eigentlich, dass ich immer glauben werde? Vielleicht komme ich ja mal in die Situation, wo ich mich von Gott abwenden werde. Weil ich meine, heute trifft man so eine Entscheidung, morgen trifft man so eine Entscheidung, kann man eigentlich auf sich selber vertrauen? Als der Versucher mit diesen Fragen an mich herangetreten ist, habe ich den Psalm 136 gelesen. In dem Psalm kommt in jedem Vers ein Wort vor, da heißt es immer, denn seine Gnade währt ewig. Und da habe ich mir gedacht, Gott will mir wohl etwas dadurch sagen, nämlich, was bedeutet eigentlich Gnade? Gnade bedeutet, dass wir etwas geschenkt bekommen, ohne irgendetwas dafür zu tun. Wenn, und das sage ich jetzt zu all denen, die in solchen Zweifel sind, wenn sich Gott mal entschieden hat, dich dem Herrn Jesus zu geben und seine Gnade dir zu schenken, dann wird er diese Gnade ewig über dir währen lassen. Sie wird ewig bei dir bleiben. Du kannst dir letztlich nicht sicher sein, ob du dich selbst abwenden wirst von Gott, aber du kannst dir sicher sein, dass Gott es nicht zulassen wird, dass du dich von ihm abwendest. Dass seine Gnade, denn seine Gnade bleibt ewig über dir. Damit es nicht unser Ruhm ist, sondern damit es allein der Lob und der Ruhm und seine Ehre ist. Und er selbst ist es, der uns heilig und tadellos vor ihn hinstellt. Er hat die Kraft, uns im Glauben zu bewahren. Und denkst du wirklich, dass Jesus, der so viel für dich getan hat, dass er dich einfach loslässt und gehen lässt, der sein kostbares Blut vergossen hat, um dich zu erkaufen? Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du in so einer Situation bist, dass du auf dich Geschwistern anvertraust, damit man da zusammen auch drüber reden kann und dass du einfach ganz aufrichtig zu Jesus kommst und ihm sagst, Herr Jesus, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich glaube, ob ich wirklich das ernst meine, ob ich mich wirklich entschieden habe. Aber Herr Jesus, wenn es irgendwie geht, möchte ich an dich glauben, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das alles schaffen werde. Und was wird Jesus mit so einem aufrichtigen Gebet tun? Vers 37 in unserem Text heißt es am Ende, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus wird uns nicht hinausstoßen, wenn wir zu ihm kommen. Das war mein zweiter Punkt. Jesus ist gekommen, damit du nicht mehr verloren gehst. Der letzte Punkt ist der Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es war also der Wille des Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und Jesus wird ihn auferwecken am letzten Tag. Was wir hier lernen können, ist zum einen, dass es der Wille des Vaters war, dass wir glauben müssen, um ewiges Leben zu bekommen. Es war der Wille des Vaters nicht, dass wir irgendetwas für die Errettung, für das ewige Leben tun oder wirken oder machen, sondern allein auf Jesus zu vertrauen. Und das ist das Nächste, was wir lernen. Wir müssen auf Jesus vertrauen, nicht auf irgendeinen Herrgott oder den lieben Gott oder sonst was, sondern wir müssen auf Jesus vertrauen. Wir müssen an ihn glauben und auf ihn vertrauen. Und es reicht nicht, dass wir Jesus nur sehen. Das heißt, dass wir nur von Jesus etwas wissen, dass wir nur von Jesus gehört haben, sondern wir müssen uns ihm anvertrauen und ihm glauben. Und dann, wenn wir das machen, haben wir das ewige Leben und Jesus wird uns auferwecken am letzten Tag. Freut ihr euch auf diesen letzten Tag, wenn wir dann mal vor Jesus stehen dürfen und seine Herrlichkeit schauen dürfen, wenn wir ihn dann mal anbeten können ohne die Sünde, ohne den sündigen Leib, den wir an uns haben, ohne das Geschrei und die Not dieser Welt, wenn wir dann völlig gesund und geheilt sein dürfen, wenn wir völlig in seiner Geborgenheit sein dürfen und ungeteilte Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Ich möchte auch alle ermutigen, die Jesus noch nicht ihr Leben anvertraut haben und zu ihm gekommen sind, dass ihr zu ihm kommt. Ich möchte euch ermutigen, er hat ja so große Liebe für euch. Ihr seid ihm so wertvoll, dass er sogar gestorben wäre, wenn du der einzige Mensch wärst, der sich für ihn entschieden hätte. Du bist so wertvoll für ihn, weil du so einzigartig bist. Niemand anders könnte deinen Platz im Himmel einnehmen, sondern du bist einzigartig für ihn, du bist wertvoll für ihn. Ich möchte dich ermutigen, zum Herrn Jesus zu kommen. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Er möchte dir das ewige Leben schenken und er wird dich nicht mehr verlieren. Du bist geborgen in seiner Hand. Ja, ihr Lieben, die Adventszeit ist nicht nur eine Zeit, wo wir drüber nachdenken oder uns besinnen, warum Jesus gekommen ist, sondern es ist auch eine Zeit, wo wir zu Jesus kommen. Und ja, was ist eigentlich das ewige Leben, das uns Jesus schenkt? Jesus redet davon im Johannes 17, Vers 3, definiert Jesus das ewige Leben und sagt: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ewige Leben ist also, dass wir Gott und Jesus erkennen. Erkennen heißt nicht nur, dass wir mit dem Verstand oder mit dem Herzen etwas verstehen, sondern jemanden wirklich kennen. Eine persönliche Beziehung haben, ihn persönlich kennen. Und Jesus ist dazu gekommen, um uns diese Beziehung zu schenken. Das ewige Leben oder die Bekehrung ist nicht, finde ich das Bild schlecht, zu sagen, dass es eine Eintrittskarte in den Himmel ist. Das ewige Leben ist letztlich der Start einer Beziehung. Und Jesus ruft uns, in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit zu ihm zu kommen. Mich hat bei der Predigtvorbereitung auch immer noch eine Sache beschäftigt. Zwar die Frage, ob wir wirklich, wenn wir mal ehrlich sind, worum geht es uns eigentlich wirklich an Weihnachten? Ist es nicht doch so, dass es mehr ein Fest ist, das wir zur Ehre vom Kapitalismus feiern, zur Ehre des Mammon oder zur Ehre unseres Reichtums? Jesus erzählt in seinem Gleichnis vom Sämann vom Unkraut, das auf dem Acker wächst und das Wort erstickt. Es sind die Sorgen der Welt, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach allerlei Dingen. Ist es nicht so, dass wir in der Weihnachtszeit voll Sorge dieser Welt sind, dass wir die richtigen Geschenke finden, dass der Heilige Abend schön wird, dass das Essen gut wird und was wir alles machen sollen an den Feiertagen, wo wir sein werden und so weiter? Ist es nicht so, dass wir voller Begierden nach allerlei Dingen sind, was wir uns alles wünschen und was wir alles schenken wollen und was wir alles essen wollen? Und möchte euch ermutigen, spätestens dann, wenn ihr ja eure Geschenke ausgepackt habt, in euch das Gefühl hochkommt, Mensch, ich glaube, ich bin betrogen worden. Dieses Ding, was ich da habe, kann mir gar nicht das geben, was ich eigentlich gesucht habe. Spätestens dann, wenn ihr merkt, dass ihr betrogen worden seid von dem Reichtum, möchte ich euch ermutigen und euch daran zu erinnern, zu Jesus zu kommen. Denn er ist gekommen, damit wir das Leben haben und das Leben im Überfluss. Er möchte uns das wahre Leben schenken. Und Jesus ruft seine Leute immer zu kommen. Ich möchte euch ermutigen, zu Jesus zu kommen in seine Gegenwart. Er möchte euch Neues zeigen. Er möchte euch Herrliches offenbaren. Er möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte euch nicht dazu aufrufen, irgendwas zu tun, sondern letztlich aufzuwachen. Aufzuwachen für die Liebe Jesu, die er zu euch hat. Aufzuwachen für seine Herrlichkeit. Aufzuwachen, seine Schönheit zu betrachten. Amen.